Ulbett. Episode 87. Andreas Christler, Stürmer, Steinbach Blackwings, Linz.
Es ist einfach schön zu sehen wieder, dass die Fans, die aufgrund Corona oder aufgrund anderen Situationen nicht zu den Spielen gekommen sind, wieder da sind. Natürlich sind alle noch nicht da, aber das liegt jetzt an uns, an unseren Leistungen, dass wir die Stadt Linz und die Fans wieder begeistern können.
Und Raphael Andergassen, Neokapitän HC Pustertal.
Ja, das ist eine Riesenehre und ich fühle mich halt noch geschmeichelt und es eigentlich halt noch nicht ganz realisiert. Aber bis zum Schluss eben ist die Mannschaft das, was zählt. Und zu spielen ist allem. Auf Neis ist Leistung zu bringen und ich bin und bleibe ich selber und ja, ich sehe es auch so.
Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey O'Clock. Die neue Saison der Ice Hockey League ist endlich wieder losgegangen und dementsprechend ist es mehr als nur Grund genug, auch wieder Protagonisten vom Eis hier bei Unibet Hockey O'Clock hören zu dürfen. Eine der für mich spannendsten Mannschaften, nicht nur was leider die letzten Jahre so mit sich gebracht haben, sondern eben auch die Offseason und der viele frische Wind, der in der Stahlstadt weht. Das sind natürlich die Steinbach Blackwings Linz und da war es mal ein außerordentliches Anliegen, einen der wichtigsten Vertreter dieser Mannschaft hier heute bei Unibet Hockey O'Clock hören zu dürfen. Es ist natürlich niemand geringerer als Andreas Christler und freue mich erstmal sehr, Andreas, dass du hoffentlich ausführlich für Unibet Hockey O'Clock Zeit nehmen wirst.
Servus Martin, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
Andreas, wir zeichnen das Ganze nach dem Opening Weekend für die Blackwings auf. Es gab am Freitag einen vielbeachteten Sieg. Es gab dann am Sonntag eine letztlich recht deutliche Niederlage gegen die Moser Medical Graz 99ers. Wir befinden uns jetzt am Montag, am Tag nach dieser Niederlage, und jetzt mal ergebnisunabhängig. Wie sieht so die Montagmorgen-Routine nach einem Auftaktwochenende oder generell nach einem Spielwochenende aus, wo ja viele dann auch zur Regeneration verwenden, zum Runterkommen? Was passiert da bei dir?
Ja, normal ist montags ein freier Tag. Wir haben uns diese Woche durch zwei Heimspiele dafür entschieden, dass wir Montag trainieren und Dienstag frei haben. Und ja, heute waren um 9:30 in der Halle. Dann hat es ein Meeting gegeben, wo eigentlich da viel alles klar und deutlich angesprochen haben, warum wir nicht so aus die Startlöcher gekommen sind gegen Graz, wie es gegen Villach war. Und ja, wir haben einfach nicht die nötige Energie gehabt. Graz hat uns ein bisschen überrascht. Die sind natürlich von einer Niederlage gekommen und waren, muss ich sagen, leider ein bisschen mehr motiviert wie wir. Und ja, das war, glaube ich, hat sich irgendwie durch das ganze Spiel gezogen. Ja, natürlich, die Niederlage schmerzt sehr. 4-0 zu Hause ist natürlich was hoffentlich nicht so allzu oft passieren wird in dieser Saison. Und ja, aber wir wissen, woran wir arbeiten müssen und man darf gegen keinen Gegner irgendein Spiel auf die leichte Schulter geben. Man muss einfach jede Partie von Anfang an bereit sein. Und ja, ich glaube, das ist einfach, was man daraus lernen kann.
Aber wenn man so Gründe auch versucht zu analysieren und versucht aufzudröseln, und ich kenne den Phil selber jetzt schon länger und bin auch sehr dankbar für alles, was er mir an Eishockey-Wissen quasi beigebracht hat. Und wer ihn kennt, weiß auch, wie strukturiert er vorgeht. Und wenn dann aufgearbeitet wird, warum es zu so einem 0-4 kommen kann, warum er vielleicht nicht so aus den Startblöcken rauskommt, wie man das gerne hätte, wo beginnt man da und wie sieht dann die Fehlersuche und die Fehleraufarbeitung genau aus?
Ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, während der Partie, wir waren eigentlich bereit von Anfang an. Graz war einfach, ich muss sagen, die sind gekommen wie die Feuerwehr, haben uns ein bisschen überrascht. Und wir sind eigentlich dann nicht schlecht in die Partie reingekommen, aber erstes Powerplay war dann ein Rückschlag, wir waren alles von hinten. die haben das gleich ausgenutzt und ja, es ist immer, sagen wir, mit einem Rückstand zu Hause ist immer schwierig umzugehen. Die Emotionen von den Fans sind ein bisschen draußen und man versucht einfach auf Biegen und Brechen dann, dass man die Scheiben tief hat und an die Arbeit geht. Leider haben wir dann ist es nicht gelungen, dass wir dann ein Tor schießen. Und ja, die Chancen waren da, es wollte einfach nicht sein. Und ich glaube, der Einsatz nach dem 1-0 hat super gepasst und das haben wir angesprochen. Und der Phil hat das auch unglaublich analysiert. Die ersten paar Shifts haben wir uns angeschaut, wie Graz da bereit war. Und die waren einfach erst auf der Scheibe. Ein Eising war gewesen, wo ein Grazer unseren Spieler überläuft und das Eising, das Hybrid-Eising dann nicht gepfiffen wird. Und all so eine kleinen Sachen führen dann zu einem Einzelrückstand und ja, dann war es einfach schwierig für uns wieder zurückzufinden in die Partie. Wir haben die Chancen gehabt, wie gesagt, ist uns leider nicht gelungen, dass wir dort schießen und ja, und Graz hat dann eigentlich aus wenigen Möglichkeiten dann die Tore gemacht.
Und es ist auch super, dass du solche Sachen wie eben erst an der Scheibe sein oder beim Hybrid Icing vielleicht mal kurz nicht hundertprozentig fokussiert sein ansprichst, weil es immer wieder als Floskel heißt, man muss die Kleinigkeiten richtig machen. Für all die Hörerinnen und Hörer dort draußen, genau sowas sind die Kleinigkeiten. Und wenn wir schon ein klein wenig auch bei den Floskeln sind, was man im Eishockeysport so oft zu hören bekommt, und du bist ein Veteran, der schon seit über einem Jahrzehnt auch die Liga bereichert, und die wird dir wie mir auch wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal über die Lippen gekommen sein, nämlich dass man immer von Schiff zu Schiff denkt und hundertprozentig fokussiert sein kann. Aber wie verhält sich dann tatsächlich, wenn du so eine Partie gegen Graz hast, wo sie initial vielleicht bereiter sind, wo du natürlich versuchst, von Schiff zu denken, aber irgendwann dann das Gefühl daherkommt, vielleicht nach einem 0-2, 0-3, verdammt, heute ist nicht unser Tag. Wie gehst du mit so Art Frustmanagement um während einer Partie?
Ja, das ist immer witzig zu beobachten, wie man braucht nur auf die Spielerbank schauen als Außenstehender. Was tut sich da? Graz, die haben irgendwie jeden Schuss gefeiert, nach den 1-0 und jeden geblockten Schuss, jeden Check, jede Kleinigkeit, die war die Bank von Graz war einfach da. Bei uns war es ein bisschen ein Rückschlag. Man versucht wieder mit einem Check, mit einem geblockten Schuss oder mit einem Save vom Tor und das Momentum zurückzuholen. Und ja, das geht halt einfach hin und her. Wir haben gute Phasen gehabt im Spiel, wo wir die Grazer unter Druck gesetzt haben, aber dann wieder durch Eigenfehler das Momentum einfach wieder weggeben haben. Zu leicht, wie man also nicht, in der offensiven Zone einfach die Scheiben nicht gut schützt. Und du bist 20 Sekunden in der offensiven Zone und verlierst gleich die Scheiben, dann geht es gleich wieder in die andere Richtung. Und da sich festzusetzen und das Momentum einfach behalten, das ist einfach wichtig in einer Partie. Und auch die Powerplays können so einen Unterschied machen und leider haben wir die auch nicht genutzt. Wir haben, ich glaube, 3 Möglichkeiten gehabt bis Mitte zweites Drittel und ja, und dann kriegst du halt Graz, hat dann das nächste Powerplay eiskalt ausgenutzt und ja, es war ganz einfach, es war ein Schuss von der blauen Linie mit Verkehr, also wir wollten vielleicht ein bisschen zu schön machen oder vielleicht ein bisschen Pech gehabt, aber es wollte einfach nicht sein gestern und wir müssen jetzt dann nach vorne schauen und weiterarbeiten, ja.
Und ich möchte auch aufhören, dich mit dem Rückblick auf diese Partie zu quälen. Ich habe dich eigentlich aus einem ganz anderen Grund hier zu Unibet Hockey O'Clock auch eingeladen, weil du einer der spannendsten Protagonisten für mich auch bei den Steinbach Black Wings Linz bist und das schon seit Jahren vorausgeschickt auch. Wir kennen uns tatsächlich schon ein bisschen länger, dürfen immer auch wieder so abseits des Eises vor der Partie ein klein wenig miteinander plaudern. Und was mir bei dir immer imponiert hat, ob es gut läuft und man 10 Spiele während der Siegesserie hat oder ob es extrem schlecht läuft und 10 Spiele in Folge verloren hat, du stehst in Anführungszeichen immer deinen Mann, stehst immer bereit für Interviews, auch wenn das eine Disziplin ist bei einer Niederlagenserie auf dann vielleicht auch Mannschaftsgefüge, Teamchemie, Fragen und dergleichen zu antworten, die wahrscheinlich bei Spielern nicht allzu beliebt ist. Das hat mir immer sehr, sehr imponiert. Und gerade die letzten Jahre, wo es in Linz die zwei schlechtesten Grunddurchgänge überhaupt der Teamgeschichte gab und das auch für dich individuell nicht ganz so einfach war, man dachte, das ist eigentlich Potenzial oder das ist etwas, worüber wir reden müssen, auch weil ich glaube, dass es Potenzial gibt bei dir für eine große Bounceback-Season. Was passiert am vergangenen Freitag beim ersten Saisonspiel? Game-Winning-Goal, Andreas Christler. Fokussieren wir uns mal auf dieses Spiel gegen den IDM-Wärmepumpen VSV. Und ja, das geht noch ein klein wenig sperrig von der Zunge. Wie war es für dich, als Game-Winning-Goal-Torschütze aus dieser Partie rauszugehen?
Ja, es ist natürlich ein super Gefühl. Aber was mich am meisten gefreut hat, ist, wir haben jetzt an zwei echt bittere Jahre gehabt in Linz und dass du beim ersten Spieltag rausgehst zum Warm-up und du siehst schon die Euphorie bei den Fans und dann kommen wir raus zum Backdrop und ja, und die Fans sind einfach von der ersten Sekunde da gewesen wieder. Und das ist einfach ein Gefühl, was uns wieder alles gegeben hat, dass uns der Verein einfach so viel bedeutet. Und ja, wir müssen einfach schauen, dass es jetzt dann so weitergeht oder nicht so weitergeht wieder, dass wir einfach das frühere Linzer Eishockey wieder leben können. Mit den Fans, mit allem drumherum.
Diese Wechselwirkung zwischen Fans und Spielern, die ist ja ganz besonders und die lebt auch jeder anders. Wie ist das für dich? Wie viel gibt dir das zu wissen, alle in der Halle hassen dich, weil du gerade auswärts antrittst, oder alle in der Halle lieben dich? Wie verhält sich es bei dir mit diesem, ich nenne es jetzt mal, Energiemanagement?
Also die Euphorie oder in Linz, wenn du eine volle Halle ist, es gibt ein geileres Gefühl, wenn du einfach Sieger einfährst zu Hause. Und natürlich ist auswärts ist auch schön zum Spülen ab und zu, wenn du die gegnerische Mannschaft unter Druck setzt und die Halle ist tot oder du provozierst ein paar Leute und die sind grantig auf die. Ja, ist auch lustig, aber mir taugt das, muss ich sagen, daheim mit vollem Haus und einer super Stimmung taugt mir zehnmal mehr, ja.
Reden wir ein klein wenig über die vergangenen beiden Jahre, und ich möchte dann auch zur Aufbruchstimmung kommen, die in Linz vor allem sich in diesem Sommer manifestiert hat. Der Blick in die Unibet-Statistik zeigt bei dir schon auch, dass es auch individuell alles andere als gut lief. Dir waren nur 54 Spiele vergönnt in den letzten beiden Jahren, die du absolvieren konntest. Das ist normalerweise der Grunddurchgang in einer Saison. Verletzungsprobleme, sportliche Probleme, dieser Negativstrudel mit den ganzen auch Negativschlagzeilen, mit den Querelen intern und extern beim Verein. Wenn du die letzten zwei Jahre mit einem Wort beschreiben müsstest in Linz, was wäre das?
Ja, es fällt mir ein Wort, fällt mir nicht ein. Es war einfach frustrierend, würde ich mal sagen, ist das perfekte Wort für mich persönlich. Du kommst von einer Playoff-Serie gegen Klagenfurt, wo du 3-0 führst und leider das durch Corona abgebrochen wird, kommst auf einmal im Sommer und dann ist schon irgendwie die Schlagzeilen sind losgegangen mit, dass der Bertl nicht mehr der Manager ist und ja, obwohl er für uns Spieler in meinen Augen immer super Arbeit gemacht hat in Linz. Und ja, und das war einfach schwierig zu verstehen für uns Spieler, wie man sich da so zerstreiten kann. Aber es ist ein anderes Thema. Mehr will ich gar nicht jetzt dazu sagen. Es war einfach sehr frustrierend, wie man gesehen hat, dass ein Verein, der so erfolgreich war in den letzten Jahren, auf einmal irgendwie vor einem Scherbenhaufen gestanden ist. Und wir waren mal mittendrin und ja, es war einfach, wie soll ich sagen, du kommst jeden Tag rein, versuchst natürlich dein Bestes zu geben. Die Spieler sind immer da, die pur da waren, was eigentlich gute Leistung gebracht haben, aus welchem Grund da immer, vielleicht waren es finanzielle Gründe oder keine Ahnung was. Und es war eigentlich die ganze Mannschaft ausgetauscht. Und da, das war einfach unser größtes Problem, dass wir es nie geschafft haben, die letzten 2 Jahre, dass wir als Mannschaft zusammenfinden irgendwie. Es hat immer irgendwas von außen gegeben, in der Kabine hat es was gegeben, dann ja, verschiedene Sachen. Und das waren einfach 2 Jahre, weiß ich nicht, ich habe gar nicht mehr gewusst, was ich jetzt dann tun soll. Es war schon psychisch sehr belastend mit den ganzen Niederlagen und alles drumherum. Und heuer im Sommer mit dem Trainerposten, wo der viel übernommen hat, haben wir einfach wieder gewusst, es ist endlich wieder jemand da, der in dem Verein lebt, der sich mit den Fans und mit der Stadt identifizieren kann. Und ja, und da haben wir alle wieder ein gutes Gefühl gehabt, dass das wieder in die richtige Richtung geht. Und ja, es ist einfach schön zu sehen wieder, dass die Fans, die aufgrund Corona oder auf anderen Situationen nicht zu den Spielen gekommen sind, wieder da sind. Natürlich sind alle noch nicht da, aber das liegt jetzt an uns, an unseren Leistungen, dass wir die Stadt Linz und die Fans wieder begeistern können.
Und es ehrt dich, dass du da auch sehr offene Worte findest, und ich kenne da gerade auch was wieder, dass ich vor ein paar Wochen in ähnlicher Art und Weise, aber mit einem völlig anderen Hintergrund gehört habe, durfte ich mich am Rande von einem Training der BEMA Pioneers Vorarlberg mit David Madlener unterhalten, der eben auch von einer Horrorsaison aus Dornbirn berichtet hat, wo es einerseits diesen unfassbar tragischen Zwischenfall mit Boris Sadecki gegeben hat, der während am Spiel am Eis vor den Augen aller Spieler und Zuseherinnen und Zuseher zusammengebrochen ist, und dann dieser Negativstrudel mit den vielen Niederlagen, die sich aneinandergereiht haben, mit Grüppchenbildung im Lockerroom, mit Personalaustausch. Also da gibt es schon immer wieder Parallelen, und natürlich versucht man auch als Berichterstatter in gewisser Weise Empathie auch zu entwickeln dafür, dass am Ende des Tages immer noch Menschen hinter den Visieren sind und niemand absichtlich verliert, absichtlich Fehler macht oder sich absichtlich in diesen Strudel mit reinreißen lässt. Aber das sind dann eben auch Dynamiken, die Sport in der Gesamtbetrachtung so spannend, so interessant machen. Wenn es diese negativen Entwicklungen gibt, ist das Scheuklappendenken in der Kabine oder zumindest für dich? Oder kann man sich diesen Geschichten gar nicht entziehen, was über einen gesagt wird, was über einen geschrieben wird, was über das Team jetzt schon wieder in der Zeitung steht, was die Fans jetzt schon wieder von einem halten?
Ja, du kriegst es natürlich alles mit. Ich habe dann, aufgrund dessen habe ich dann mein Facebook und Instagram einfach gelöscht, weil ich einfach nichts mehr von dem Ganzen mitkriegen wollte. Und du kriegst aber trotzdem alles mit, weil du kommst in die Kabine und es wird einfach drüber geredet. Es geht einfach nicht bei dir vorbei, weil irgendeiner hat immer Facebook oder Instagram und dann erzählt der die Geschichte weiter, und dann, obwohl es gar nicht stimmen muss, aber es geht einfach die Runde. Und das ist einfach, glaube ich, ist einfach ein schwieriges Thema, dass das irgendwie aus der Kabine draußen bleibt. Die negativen Medien oder Schlagzeilen und so weiter.
Ist vielleicht auch der freundliche Reminder für den einen oder anderen dort draußen, Spieler und auch andere Menschen, die mit dem Sport betraut sind, nicht immer ganz so hart in die Mangel zu nehmen. Trifft ja auch Berichterstatter wie unsererseits. Ich glaube, irgendwann letztes Jahr mal über mich irgendwo gelesen zu haben, dass die Haare vom Pfanner so aussehen, als ob er unter einer Brücke geschlafen hat. Das ist dann eh noch das Freundlichere, und das gehört irgendwie auch dazu, zumal ich Feedback ja dann doch sehr selektiv wahrnehme. Aber das fand irgendwie meine Frau so lustig, dass das auch in Erinnerung geblieben ist und mir in Erinnerung bleiben wird. Aber nachdem wir über diese Negativgeschichten auch, glaube ich, ausführlich gesprochen haben. Eine Sache, die im Nachgang der letzten Saison noch aufgefallen ist, dass sich ein paar der Steinbach Black Wings Linz nach Saisonende noch anderen Clubs angeschlossen haben und auch so ihr, nennst jetzt mal, Eishockey oder Meisterabenteuer gefunden haben. Emilio Romig einerseits, Brian Lebler sehr prominent in der Eishockey League. du allerdings nicht. Und da war auch die Frage für mich in der Vorbereitung, liegt das an den ganzen Wehwehchen und Geschichten, die du endlich mal auskurieren wolltest, oder gab es einfach nicht die richtige Zeit, der richtige Ort für noch ein klein wenig weiterspielen?
Ich muss sagen, ich habe nicht meine besten zwei Saisonen gespielt, die letzten zwei Jahre natürlich. Und ja, vielleicht war es ein oder andere Angebot da gewesen, aber ich habe von vornherein gesagt, ich habe kleinere Wehwehchen und die wollte ich einfach auskurieren, damit ich heuer wieder gesund und munter eine Saison starten kann. Und ja, und ich muss sagen, ich war auch nicht mental in der Lage, dass ich irgendeiner anderen Mannschaft jetzt dann so großartig weiterhelfen kann zu dem Zeitpunkt und zu dem, weiß ich nicht, in der mentalen Verfassung, wo ich mich persönlich befunden habe, muss ich sagen.
Nimm uns mit in den Februar des aktuellen Jahres. Es wird verkündet, dass Phil Lucas die Steinbach Black Wings Linz übernehmen wird. Was war deine erste Reaktion, als du das gehört hast, beziehungsweise als es offiziell war? Gemunkelt worden ist es ja schon etwas früher, offiziell vollzogen wurde es etwas später. Als es fixiert war und du gewusst hast, du gehst unter der Führung eigentlich zweier Linzer Vereinsikonen in die neue Saison, Phil als Cheftrainer, Bobby Lucas natürlich auch immer noch verantwortlich für Jugendbereich, Nachwuchs und als Bindeglied zu den diversen Organisationen. Wie ist es dir gegangen, als diese Personalien fixiert waren?
Ich habe mir einfach wieder gedacht, jetzt geht's los, jetzt gehen wir an die Arbeit. Wir waren den ganzen Februar wieder am Eis eigentlich und haben bis zum letzten Finalspiel Salzburg gegen Schickes Färber haben wir trainiert. Dann haben wir Pause gehabt und haben uns dann in den Kopf gekommen, auf die Saison vorbereitet. Und wir waren in der Zwischenzeit in Gmunden. Aber das Gefühl, als der Phil Head Coach war einfach nur irgendwie für mich persönlich endlich getraut, sich einmal einen Verein, einen österreichischen Trainer, das Vertrauen zu geben. Und ich glaube, es gibt keine bessere Entscheidung in meinem Fall, ja.
Ich möchte es ganz kurz nutzen zu einem kleinen Exkurs. Verfolgst du persönlich oder verfolgt man vielleicht auch in der Kabine Entwicklungen österreichischer Trainer? Also es ist natürlich wieder überfällig gewesen, nachdem dass Gerhard Unterlogauer, möchte jetzt nicht Experiment nennen, aber nachdem Gerhard Unterlogauer in Villach nicht allzu viel Zeit vergönnt war, nachdem dann auch Markus Peintner interimistisch nicht lange bleiben durfte, der österreichische Trainer war die letzten eineinhalb Jahrzehnte der Exot und wir alle hoffen natürlich, dass das nicht so bleiben wird. Jetzt gibt's mit Marco Peval in Kitzbühel interessante Personalien. Jetzt gibt's mit Daniel Welser und Manuel Latuse, mit denen ich am Wochenende auch zu tun hatte, in der Salzburger Akademie hochspannende Trainer. Da kommt mit Patrick Harand und wie sie alle heißen, eine Generation nach, die näher dran ist an den Spielertagen als an vielleicht den nächsten Headcoaching-Aufgaben. Verfolgst du als jemand, der vielleicht auch mal genau diesen Weg gehen könnte, die Werdegänge österreichischer Trainer?
Auf jeden Fall. Und ich habe auch mit allen eigentlich entweder zusammengespielt oder gegeneinander gespielt oder vielleicht das ein oder andere Spiel im Nationalteam. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, dass damals der Lugi auch das Vertrauen gekriegt hat in Villach. Das ist leider nicht so ausgegangen, wie er sich das vorgestellt hat, aber es hat wenigstens einmal die Chance gekriegt. Und ja, natürlich die anderen im Nachwuchsbereich, weiß ich auch, dass die eine super Arbeit machen und warum muss man immer einen kanadischen Trainer holen oder einen amerikanischen Trainer? Das sind alles ehemalige Spieler, jeder kennt die Liga, die anderen Vereine. Du weißt, was im österreichischen Eishockey los ist. Und ja, ich glaube, dass wir nicht viel schlechter sein wie irgendein kanadischer oder amerikanischer Trainer.
Den kurzen Exkurs angesprochen, dann auch gleich wieder beendend. Coach Christler, und du bist mit 32 im besten Eishockey-Alter und hast hoffentlich noch viele aktive Jahre in der Liga vor dir, aber ist ein Trainerdasein für dich denkbar?
Also ich glaube nicht. Ich vielleicht so als Skills-Coach oder dass ich da ein bisschen aushelfe, aber Head-Coach-Posten, ich weiß nicht, ob das in meiner Natur liegt.
Wer weiß, was nicht ist, kann noch werden. Möchte aber tatsächlich zum aktuellen Head-Coach auch kommen und auch der Arbeit, die in der vergangenen Saison noch in wahrscheinlich auch die Grundlagen für diese Saison gesteckt worden sind. Das ist ja kein Zufall, dass bei dieser 3-0-Serienführung, die du schon angesprochen hast, gegen den KAC damals im Viertelfinale 2019-2020, ein gewisser Phil Lucas der Strength and Conditioning Coach bei den Black Wings Linz war. Welche Knöpfe hat Phil denn in dieser Hinsicht gedrückt? Inwieweit war das, was ihr für diese Saison an auch wieder Strength and Conditioning gemacht habt, anders als die letzten Jahre?
Ich glaube, der Phil hat eine sehr gute Philosophie, was das Off-Ice-Training anbelangt. Und ja, wir haben damals den Phil als Konditionstrainer bekommen und du hast gleich einen riesen Unterschied gesehen, vor allem dann in Hinsicht auf die Playoffs. Wir waren von Anfang an bereit. Und es ist nicht so, ich weiß nicht, früher habe ich immer das Gefühl gehabt, wo ich nach Linz gekommen bin, das ganze Jahr wird irgendwie am Eis wird hart trainiert, aber in der Kraftkammer wird das alles ein bisschen vernachlässigt. Und ich bin von Salzburg gekommen und da ist halt ein anderer, ist da ein anderer Standard gewohnt und ja, und das habe ich in Linz ein bisschen vermisst, weil jeder auf sie alleine gestellt war und natürlich, gehst du nicht so an der Limit, wie wenn ein Trainer neben dir steht und sagt, hey, jetzt beißt noch durch oder jetzt machst du noch 3 Wiederholungen und haust mehr Gewicht auf oder was ich weiß. Und der Phil hat das eigentlich, ja, durch den Phil haben wir das ein bisschen verstärken können und war noch einfach im Playoff physisch den KC, muss ich sagen, jetzt nicht, was ich wie überlegen, aber wir waren am gleichen Level. Und ich glaube, das war ein Riesenunterschied schon nur durch ein Jahr mit dem Phil als Conditioning Coach. Ja. Und jetzt wir haben die Trainingspläne auf Eis vom Phil auch wieder gekriegt. Und ja, und trainieren sie 4-mal die Woche nach dem Training oder vor dem Training. Er lässt uns das selber über wann, ob wir das jetzt am Formtraining machen oder nach dem Training.
Weil wir heute schon so schön mit Floskeln auch aufgeräumt haben, was man immer und immer wieder hört, und auch da bekenne ich mich schuldig, dass das hin und wieder auch so wiedergegeben zu haben, die Grundlage für einen erfolgreichen März, für einen erfolgreichen April, für einen langen Playoff-Run wird im Sommer gelegt. Wie wahr ist das tatsächlich und kann man, oder ist es denkbar, den Sommer auch komplett zu verschlafen und zu versuchen, das während der Saison aufzuholen?
Ich glaube, wenn du im Sommer nicht den nötigen Einsatz zeigst, du kannst das während der Saison schwer aufholen. Ich bin ein Typ, der, ich mache vielleicht 3 Wochen frei, so wie viele andere, und dann geht es schon wieder an die Arbeit. Und für mich ist es persönlich ein sehr wichtiges Thema, dass ich fit bin und in einer guten Verfassung bin, dass ich meiner Mannschaft bestmöglich helfen kann. Und dazu zählt einfach, dass du in der Kraftkammer hart arbeitest. Ich habe das von klein auf in Villach eingetrichtert gekriegt, dass das einfach sehr wichtig ist. Und ich glaube, ohne meine Arbeit hätte ich es wahrscheinlich nie ins Profi-Eishockey geschafft. Und nur mit Talent allein, ich glaube, kommt man nicht weit, ne?
Diese Aufbruchsstimmung, die wir eingangs auch schon erwähnt haben in Linz, auch die Rückkehr von Sponsoren wie zum Beispiel Lee West, die sich bei diesen Querelen verabschiedet haben und dergleichen. Gab es so einen Punkt im Sommer, im Frühjahr oder vielleicht auch jetzt mit dem beginnenden Herbst, wo du gedacht hast, das ist jetzt wirklich anders?
Ja, man liest einfach oder man bekommt es einfach mit, dass Sponsoren wieder zukommen, die alten Gesichter sind wieder da. Ja, und das ist einfach, muss ich sagen, es ist einfach anders. Du gehst in die Kabine und du hast irgendwie, oder ich persönlich habe einfach ein anderes Gefühl. Der ganze Verein schaut wieder, dass es bergauf geht und was er richtig machen kann, was wir verbessern können. Egal, ob es im Büro ist oder bei den Physiotherapeuten, bei den Masseuren. Es geht wieder in die richtige Richtung. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die Leute, die jetzt in 2 Jahren nicht den Verein unterstützt haben, durch Sponsoren oder durch Unterstützung von den Fans, dass die wieder zurückkommen und die wieder in die Halle kommen. Und Linz ist einfach, es hat sich einfach entwickelt, dass Linz eine Eishockey-Stadt geworden ist in den letzten Jahren. Und die Fans lieben alle Eishockey, so wie ich das mitgekriegt habe, seitdem ich da war. Und ja, und ich glaube, es wird da wieder kommen und es geht mit Sicherheit wieder in die richtige Richtung. Nur wie gesagt, wir müssen am Eis die Energie bringen und die Leidenschaft und mit Herz spielen. Und das ist einfach Nummer 1. Das ist, was zählt, das ist, was wir in der Kabine ansprechen. Und wenn das nicht passiert, wenn wir lauwarm drin rumfahren, das merken die Fans, das merken die Sponsoren, das merkst du als Moderator. Und ich glaube, das muss man einfach sagen von unserem Eis. Und das ist einmal Priorität Nummer 1.
Kriegt man Spiel auch mit, dass es dann auch sehr rasch geänderte Erwartungshaltungen gibt? Spricht das auch deswegen an, weil die Buchmacherinnen und Buchmacher von Unibet natürlich auch vor der Saison Meisterschaftsquoten führen und für eine Mannschaft, die 2 Jahre in Folge so weit weg von den Playoffs war, wie die Steinbach Black Wings Linz, könnte man meinen, dass die Quoten vielleicht nicht so gnädig zu einem sind, aber auf einmal befindet man sich am geteilten 8. Platz mit den Moser Medical Graz 99ers mit einer Meisterschaftsquote von 1:24. Und ich will jetzt noch nicht über Titel sprechen, aber zumindest mal über eine grobe Einschätzung, wo man sich befindet und zumindest mal ein Pre-Playoff-Team, was im Vergleich zu den letzten Jahren ja schon ein Erfolg in Linz wäre. Deswegen, kriegt man geänderte Erwartungshaltungen mit oder macht man sich als Profi eh nur selbst den Druck?
Die Quoten her jetzt zum ersten Mal, ich habe das gar nicht so unter die Lupe genommen. Wir wissen, was unser Ziel ist und das verfolgen wir. Und ja, die Buchmacher oder wie auch immer sollen sich ihre eigene Meinung bilden und ja, müssen sie eh machen. Und ja, aber wir. Unser Ziel, das weiß jeder in der Kabine, was unser Ziel ist und das versuchen wir täglich, dass wir hart an uns arbeiten und besser werden und dass wir das dann am Ende erreichen, ja.
Weil zuerst die Eindrücke immer spannend sind in der neuen Saison von neuen Spielern und dergleichen, möchte ich trotzdem noch einmal zum Trainer zurückkommen, weil ich in der Vergangenheit auch sehr viele Stunden mit Phil auch hier bei Unibet Hockey O'Clock über Eishockey und seine Philosophie und seine Art und Weise zu arbeiten reden durfte. Gab es so einen Augenblick, wo du dir gedacht hast, hoppla, das ist jetzt völlig anders als bei anderen Coaches oder das hat dich positiv überrascht oder zumindest deine Augenbrauen irgendwie hochschnellen lassen?
Also ich kenne ihn viel schon lang und das, oder ich habe ein Jahr das Vergnügen gehabt, mit ihm in der Kabine zu sitzen und habe schon mitgekriegt, wie er so tickt und ja, mir hat einfach überrascht, wie gut er Englisch redet und wie gut er kommunizieren kann einfach. Du glaubst nicht, das ist ein österreichischer Trainer, der was da draußen steht. Und seine Ansprachen sind einfach, ich weiß nicht, die berühren dich und du bist einfach bereit. Und ich glaube, das ist eine seiner größten Stärken. Und natürlich, System oder hin oder her, er kann uns ein System geben, wenn wir da draußen nicht alles geben, dann bringt er ein System, wo alles über den Gegner warst oder keine Ahnung, was ich was und auch nicht jetzt an was gut den Unterschied. Du musst auf Einsatz sagen und den Willen haben, dass du erst an der Scheibe bist, wie gesagt, dass die Schüsse blockieren willst, dass die Checks fertig machst und dass einfach dein Körper für deine Mitspieler opferst.
Das in der Kabine sitzen ist ein sehr gutes Stichwort, nachdem du ob deiner vielen Jahre in Linz jetzt schon sowas wie der Kabinenveteran bist. Wie sieht da die Sitzordnung aus? Nimmt man sich da den Locker, der einem am besten gefällt, oder wird das von den Trainern quasi strategisch zugeteilt, wer wo sitzt, damit du als naturgemäßer Leader oder einer der Leader in der Mannschaft und dann vielleicht auch Junge irgendwie mitreißt. Wer sind da, also wie sieht das aus und wer ist aktuell Sitznachbar bei dir?
Meine Sitznachbarn sind zur rechten der Labs und zur linken der Hags, der Norweger. Ist ein lustiger Kerl, ja, aber unsere Aufgabe ist einfach, ich glaube, der Phil hat das so eingeteilt, der wollte es so haben, dass wir so sitzen. Und unsere Aufgabe ist einfach, wir haben, oder ich persönlich habe in Salzburg gelernt von Tratnik, Felser, Latusa, Raffel und gewisse Ausländer, dass man einfach aufstehen muss, wenn es einmal nicht läuft. Oder die Jungs einfach onpatchen muss. Und ich glaube, jetzt bin ich 32 Jahre, ich habe schon einige Spieler hinter mir, aber es ist schwierig, dass du in die Rolle einschlupfst. Aber irgendwann musst du es einfach machen, ob es da liegt oder nicht. Das ist aber trotzdem irgendwie dein Job und wie soll ich sagen, das, was du dem Verein zurückgeben musst. Weil es wird einfach verlangt, dass die älteren Spieler in der Kabine aufstehen, dass nicht immer der Trainer einer kommen muss und dann mal was sagen oder so. Es gehört einfach dazu, dass die Veteranen das einfach ansprechen und wir, ich glaube, wir machen da alle einen guten Job. Die älteren Spieler, auch die Ausländer, dass du deinen Senf einmal dazugibst. Und ich glaube, wenn einer einmal sagt, tue ich dir dazu und probiert es dann umzusetzen, ja.
Du hast schon einige Spiele absolviert, das gefühlt so das Understatement des noch jungen Podcast-Jahres. Die Unibet-Statistik weist für dich trotz auch einiger Verletzungspausen 666 Einsätze mit Stand 19. September aus. Also einerseits wäre Iron Maiden mit 666, the number of the beast, stolz darauf, dass diese Zahl genau jetzt erreicht worden ist. Andererseits ist da natürlich schon auch viel Erfahrung mit dabei. Und möchte nochmal auf diese Sitzordnung kommen und auch, wie sich solche Lockerroom-Beziehungen gestalten. Hab's mir nicht nehmen lassen, natürlich auch einen langjährigen Weggefährten über Andreas Christler ein wenig zu fragen. Und der hat mir Folgendes zukommen lassen. Einer deiner ehemaligen Sitznachbarn in Salzburg, nämlich Daniel Welser. Wir hören mal gemeinsam rein.
Der Andi ist ja nicht der erste Villacher, der in Salzburg die Zelte aufgeschlagen hat. Und sein Platz in der Kabine wurde ihm auch neben mir zugewiesen. Und der Ronny, unser Equipment-Manager, hat mir auch Jahre später gebeichtet, dass er große Sorge gehabt hat, dass er einen Villacher neben einen Klangfurter sitzen lässt. Weil, wie bekannt ist, Villacher und Klangfurter sind nicht immer einer Meinung und es gibt immer wieder Reibereien und ja, aber das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Also von der ersten Begegnung, wir haben uns super verstanden, die Chemie hat gepasst. Es war eine tolle Zeit mit dem Andi. Ja, auch er als Spieler, er ist 100% immer reingegangen, hat jeden Zweikampf angenommen, ist teilweise mit Verletzungen hat er zu kämpfen gehabt und ist aber immer wieder aufgestanden. Und der Andi war auch zuständig für die Kabinemusik und hat auch eine eigene Liste gestaltet, damit wir vor dem Spiel gebumpt in das Spiel gehen und mit Feuer, und hat sich auch den tollen Nickname DJ Hand Grenade gegeben. Und wer auf Spotify sucht, der wird auch die Liste von DJ Hand Grenade finden.
Zäumen wir das Pferd mal von nicht von hinten auf, sondern von vorne. Daniel Welser im Sitznachbar-Ranking, und da darfst du schonungslos offen sein, nachdem er das sicher auch hören wird. Gut, schlecht, top oder flop?
Also, ich war, glaube ich, 20 oder 21, wo ich nach Salzburg gekommen bin. Und Welser war einfach immer ein Name, also als Gegenspieler war er einfach gefürchtet. Und ich habe gewusst, da muss ich irgendwie aufpassen, dass ich jetzt neben ihm sitze. Aber ich glaube, von Anfang an haben wir gleich eine Gaude gehabt. Natürlich hat es immer wieder im Training, ich wollte nicht nachgeben, er wollte nicht nachgeben und auch viele andere. Es hat auch in der Kabine dann Diskussionen geben, ab und zu wegen einem Check im Training oder weiß ich was für Sachen. Aber am Ende des Tages sind wir immer rausgegangen mit einem Lächeln. Und ja, aber der Grumpy Mumpy haben wir ihn immer genannt. Du hast nie gewusst, was in der Früh, was du zum Siegen kriegst von ihm. Ab und zu war er gut drauf, ab und zu war einfach nur, er wollte einfach nicht sehen oder wollte mit dir nichts reden. Und dann haben wir irgendwie durch einen Schmäh wieder aufmuntern können. Und ja, aber es war vielleicht ab und zu ein bisschen als Junger zu viel für Mampe, aber ich glaube, er hat es immer mit einem Schmäh dann genommen. Vielleicht hat er ein bisschen 10 Minuten noch gebraucht, aber dass er dann rübergekommen ist. Aber am Ende des Tages war es echt immer lustig mit ihm, ja.
Du darfst davon ausgehen, dass Grumpy Mumpy hochoffiziell zumindest bei mir ja irgendwo in der großen Rinde eingespeichert wird. Großartig. Nickname. Aber weil wir bei Spitznamen oder Nicknames waren, was ist aus DJ Handgrenade geworden? Ist der nach wie vor aktiv oder hat er seine Turntables oder seinen MP3-Stick oder iPod an den Nagel gehängt?
DJ Handgrenade ist zurzeit im Ruhestand. Nach meiner Zeit in Salzburg habe ich in Linz, haben wir andere gute DJs gehabt. Und ja, da war es einfach schwer für mich, dass ich da, mich etablieren kann in Linz. Und mittlerweile ist es ein Job. Bei uns macht es der Wolpe, macht einen guten Job. Und DJ Handgrenade ist, glaube ich, schon in Pension gegangen, ja.
Ist natürlich traurig, dass es jetzt ein pensionierter Disc-Jockey ist, aber wenn du so an die Salzburger Tage zurückdenkst, was ist so der Nummer 1-Hit, der die Jungs am besten oder am regelmäßigsten motiviert hat oder gepumpt hat, wie es Daniel Welser auch beschrieben hat?
Ich tut mir echt leid, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber es haben alle, das war immer das letzte Lied, bevor wir rausgegangen sind. Und alle haben volle Freude gehabt mit dem, weil es einfach irgendein Lied war, wo es nur bum, bum, bum gegangen ist. Außer der Trater war immer komplett heiß. Der wollte das Lied nicht hören.
Und dann Daniel Welser hat währenddessen eine Presslufthammer ausgepackt, oder?
Genau, ja. Und ja, aber es ist dann ein Ding geworden, dass wir den Trater ein bisschen ärgern wollten und haben das Lied dann immer reingehaut, ja.
Vielen lieben Dank, dass du da auch so ein klein wenig aus dem Salzburger Nähkästchen plauderst. Und ja, wie gesagt, schade, dass DJ Handgrenade jetzt hochoffiziell in Eishockey-Pension ist. Vielleicht gibt's ja irgendwann nochmal ein Comeback aus selbiger. Comeback gibt's logischerweise für die Steinbach Black Wings Linz auch in den nächsten Tagen wieder. Es wird in den nächsten 2 Wochen 2 Back-to-Back-Doppel geben. Freitag und Samstag ein Doppel in Bozen und Pustertal und dann die Woche drauf wieder Freitag und Samstag in Feldkirch und Innsbruck. Und jetzt ist es in Österreich eher so, dass man Freitag, Sonntag spielt, immer einen Tag Pause dazwischen hat. In der Schweizer National League ist es seit Jahren so, dass dort diese Back-to-Backs ja an der Tagesordnung stehen oder zumindest in der Wochenordnung stehen. Wie geht's dir mit solchen Auftritten an 2 aufeinanderfolgenden Tagen? Ist das etwas, das du magst, das du hast oder das dir gleich ist?
Mir ist es eigentlich gleich, ich weiß nicht. Du bist sowieso im Bus und wir fahren nach Bozen und dann schlafen wir gleich dort wahrscheinlich und nächsten Tag spielen wir im Pustertal. Und ich glaube, ob du jetzt einen Tag länger frei hast, macht natürlich einen kleinen Unterschied, aber es ist für beide Mannschaften gleich. Und ja, Samstag spielen habe ich noch nicht oft, aber es fühlt sich sehr an wie an jeden anderen Tag.
Ich persönlich freue mich wahrscheinlich auch wie viele oder hoffentlich viele Zuseherinnen und Zuseher von Puls 24, dass ich es rauskriege, drauf, dass am Samstag dann auch die Premiere der Black Wings Linz auf Puls 24 beim Hockey Matchday geben wird. Wir dürfen das Duell mit dem HC Pustertal Samstag ab 19.05 Uhr live auf Puls 24 zu übertragen. Und weil du es auch eingangs angesprochen hast, wie die letzte Niederlage gegen Graz aufgearbeitet wurde, wie akribisch euch viel auch andererseits vorbereitet mit dem Wissen von heute. Wo möchtest du dich, wo möchtest du auch die Black Wings spielerisch verbessert sehen?
Ich glaube, spielerisch, es ist immer schwer. Solange der Einsatz da ist und du das auch siehst, dass jeder für miteinander, dass wir miteinander alles erreichen wollen. Oder das war jetzt schlecht gesagt, aber dass wir einfach gemeinsam durch Höhen und Tiefen gehen und auch wenn es einmal schlecht ist, dass wir gemeinsam einen Weg rausfinden, dass jeder für einen anderen da ist, dass einmal einer aufsteht für einen anderen, wenn du einen Check kriegst. Und ja, spielerisch, wir haben jetzt auch nicht die talentierteste Mannschaft, das wissen wir. Wir haben natürlich mit dem Hager an. Ich glaube, der ist ligaweit einer der talentiertesten und ja, aber auf den können wir uns auch nicht verlassen. Und wir müssen einfach unseren Job machen, einer, so wie jetzt bin in der dritten Linie, dass wir das vielleicht einmal dort beisteuern können, dass wir nicht immer angewiesen sind auf den Labs, dass der sein Tor schießt. Dass wir einfach eine mehr ausgeglichenere Mannschaft sind und ja, und der Philo Seite auch angesprochen. Die Shiftlänge ist bei uns auch gestern war ein Riesenunterschied. Wir waren viel zu lange Meister. Du bist dann miert. Du kannst immer dann spielerisch überzeugen, weil du einfach miert bist und wir brauchen frische Kräfte am Eis, um klar zu denken, um die richtigen Entscheidungen zu treffen in die Situationen. Und ich glaube, dann mache ich mir über spielerische keine Sorgen. Dass wir Eishockey spielen können, das wissen wir alle, aber wir müssen einfach gescheit sein und zum richtigen Moment vielleicht einmal wechseln gehen und damit wir frische Kräfte wieder reinhaben, weil wenn du zu lange am Eis bist, dann passieren keine guten Sachen meistens.
Und glaube, genauso kann man das auch stehen lassen. Ich persönlich freue mich sehr auf eine hochspannende auch dritte Linie mit dir, Marco Brucker und Dennis Sticher, so sie denn am Samstag auch in Bruneck so aufläuft. Freue mich außerordentlich, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast und wünsche dir persönlich alles Gute, dass es besser läuft als in den letzten beiden Horrorjahren und dass wir den guten alten Andreas Christler über eine volle Saison sehen dürfen.
Vielen Dank, Martin. Hat mich sehr gefreut, dass ich da sein darf. Ich habe schon viele Podcasts von dir angehört, du machst immer wieder eine super Arbeit und mach weiter so.
Ach, du bist der eine, der sich meine Podcasts anhört. freut mich tatsächlich sehr. Vielen lieben Dank und alles Gute für die kommenden Aufgaben. Am Samstag steht, wie schon angesprochen, das Duell an zwischen dem HC Pustertal, den Wölfen und den Steinbach Blackwings Linz. Andreas Christler hat schon ein klein wenig darüber gesprochen. Jetzt ist es nur würdig und recht, wenn wir auch mit einem Vertreter des HC Pustertal sprechen. Es ist der neue Kapitän der Wölfe. Es ist Raphael Andergasten. Und Raphael, freue mich außerordentlich, dass du jetzt Zeit für Unibet Hockey O'Clock nehmen wirst.
Dankeschön. Servus. Mich freut's auch.
Raphael, der HCP hat als Südtiroler Verein einem anderen italienischen Verein etwas voraus, nämlich Supermercati, Migros Supermercati Asiago Hockey, und es ist immer noch ein Zungenbrecher, nämlich das zweite Jahr in der Ice Hockey League. Hättest du von einem Vertreter von Asiago Hockey vor der Saison die Frage gestellt bekommen, worauf man sich dann am ersten vorbereiten muss in der Ice Hockey League? Was hättest du dem geantwortet?
Ich glaube, der Schwung, die Geschwindigkeit von der Liga allgemein ist sehr, wie sagt man, gewöhnungsbedürftig gewesen am Anfang. Und sonst eigentlich ja, die Professionalität von den Vereinen bei den Auswärtsfahrten in die Stadien ist wieder ganz ein anderes Level wie in der Alpshockey League.
Das ist jetzt vielleicht eine ungewöhnliche Frage, dass ich dich erst über einen Liga-Konkurrenten ausfrage, aber es gibt beeindruckende Parallelen zwischen den beiden Mannschaften, nämlich beide Liga-Neuansteiger, beide sehr erfolgreich unterwegs gewesen in der Alps Hockey League, beide gleich am Auftaktwochenende im ersten Spiel mit dem ersten Sieg, und dementsprechend ist es ja auch schön zu sehen, dass die Liga-Verantwortlichen richtige oder die richtigen Vereine aufnehmen, weil sie sofort kompetitiv sind. Aber wenn du jetzt auch zurückblickst auf vergangenen August und also vor vergangenen August und den September vor einem Jahr. Was war für dich, was war für den HCP der größte Unterschied in der Vorbereitung auf die Saison?
Wir haben ziemlich früher angehabt, wie sonst. Und logisch, mit dem früher anheben werden die Vorbereitungsspiele mehr. Und auch generell einfach die Vorbereitung länger und intensiver.
Worin oder wie äußert sich dieses längere, dieses intensivere Training? Merkt man das dann irgendwie auch körperlich, dass es beschwerlicher ist? Oder ist das dieses Stahlbad, durch das man geht und sich dann im September zum Saisonauftakt auf einmal noch fitter fühlt?
Genau. Ich erzähle so. Eher so.
Jetzt war euer Auftaktwochenende geprägt von erst einer Tiefe und einer Höhe. Es gab die Auftaktniederlage gegen Hydro Feha war AV19, ausgerechnet den Playoff-Gegner des vergangenen Jahres. Ich möchte auch da beginnen. Wie ist es, wenn man nach einer langen, intensiven Playoff-Serie auf einmal wieder zum größten Teil auf genau dieselben Gesichter trifft, die man oder die im März dafür gesorgt hatten, dass die Saison viel zu früh endet?
Ja, man fühlt sich halt von mir aus gesehen, dass es ein bisschen wie ein Derby ist, ein neues, weil man eben so viel gegeneinander gespielt hat. Und ja, die Spiele, auch wenn wir 4-0 verloren haben, ziemlich umkämpft waren. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es eine neue Saison. Und es ist schon Anfang von der Saison, jeder hat das Ziel zu gewinnen, jeder spielt zu gewinnen. Deswegen ist das eigentlich gleich der erste Gegner gewesen, was wir hätten gewählt schlagen.
Sie ganz funktioniert, aber schon zwei Tage später hat es dann auch mit dem ersten Erfolgserlebnis geklappt, wo man gegen Hydro Feha war am Freitag in der Intercable Arena noch mit 1-4 unterlegen ist, war man dann gegen den IDM Wärmepumpen VSV am Sonntag mit 4-2 der Sieger, der vom Eis ging. Wie wird in so zwei Tagen, und das interessiert natürlich immer viele Hörerinnen und Hörer, so eine Niederlage aufgearbeitet? Wie sieht da die Zeit dazwischen aus? Was passiert am Weg zum nächsten Spiel?
Ja, logisch. Es ist nicht der Start gewesen, den wir uns erhofft haben, aber eben durch den, dass wir haben, sagen wir, ein Spiel im Freitag war ein Auf und ein Auf. Auch gehört, glaube ich, auch mal stark, spielerisch zumindest. Praktisch es ist 2-1 im dritten Drittel gestanden und wir haben ziemlich ein paar hochkarätige Chancen vergeben. Und eben, anstatt das 2-2 zu machen, haben wir dann das 3-1 gekriegt und dann ist es schwierig geworden. Ein bisschen hat uns wieder gebremst und dann eben haben wir das Spiel verloren. Aber eben durch das, dass wir eben gut spielerisch auch gehört haben, haben wir es in Sonntag umso besser machen wollen und eben sein Vollgas gestartet und waren, glaube ich, über ein ganzes Spiel die besseren Mannschaften am Verdienen gekommen.
Jetzt freut es uns als Puls 24 Vertreter außerordentlich, dann auch am kommenden Samstag wieder in der Intercable Arena zu Gast zu sein. Das Ganze im Gegensatz zum letzten Jahr ohne Corona-Beschränkungen oder weitestgehend Corona-Einschränkungen. Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, de facto ganz Europa gehen da relativ einig einher, wenngleich die Pandemie natürlich, und das sagen alle Expertinnen und Experten, noch nicht beendet ist. Aber wie fühlt es sich an, mit dem Zeh auf der Brust in diese Arena einzulaufen, wo dann endlich wieder so viele Leute drinnen sein dürfen, wie es de facto aushält?
Ja, es ist eigentlich, die Zuschauer sind es um und auf. Man spielt ganz anders, man läuft ganz anders ein und das hat es wieder gebraucht.
Ich kann allen nur empfehlen, am Samstag einzuschalten, wenn die Rehenskurve dann noch entsprechend voll sein wird. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Wir durften im vergangenen Jahr, glaube am 26. Oktober, das ist der österreichische Nationalfeiertag, ausgerechnet, das Südtiroler Derby Bozen gegen Postertal übertragen. Und da hat man, auch wenn es nicht komplett voll war, schon ansatzweise mitbekommen, wie speziell auch dieses Duell ist. Wenn du jemandem, der noch nie ein Südtiroler Derby zwischen Bozen und Pustertal miterlebt hat, beschreiben müsstest, wie würdest du das machen?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich würde sagen, ja, Emotionen pur durch die Rivalität, teilweise Hass unter die Fans. Und ja, einfach schon der ganze Tag und der Tag davor, man ist angespannt, man spürt es auch bei den Leuten drumherum. Alle wollen das Spiel gewinnen. Und ja, und deswegen sind es auch immer umkämpfte Spiele und ausgeglichene Spiele. Und logisch bergig zu sitzen und zu schauen.
Diese Frage ist natürlich auch eine Steilvorlage für das, was sich in der vergangenen Saison ereignet hat, der Premierensaison des HC Pustertal in der Eishockey League. Der große HCB Südtirol Alperia scheitert in den Pre-Playoffs an den Klagenfurtern und der HCB schafft aus dem Stegreif, wenn man so will, die Playoff-Qualifikation. Was war da auch in der Kabine beim HCP los? Gibt es da irgendwie so die Ellbogen, so quasi hast du gehört, Bozen ist nicht in den Playoffs und wir schon, oder ist man da eh viel zu sehr im Playoff-Tunnel drinnen und fokussiert sich auf sich selber?
Zu diesem Zeitpunkt waren wir mehr auf die Playoffs konzentriert und sind froh gewesen, dass wir es direkt geschafft haben, weil es hätte sich zu einem gewissen Zeitpunkt vor der Saison auch keiner gedenkt. Eben praktisch, ja, weil wenn man es eigentlich, wie sagt man, wenn man es so sieht, haben wir eigentlich schon ab November Playoffs gehabt, wo wir löscht waren und ja, 10 Spiele hintereinander verloren haben und ziemlich weit hinten waren deswegen. Und bei uns eben, wie gesagt, haben schon die Playoffs angehabt und jedes Spiel war zu gewinnen und zu wichtig. Dann war es eigentlich eine Erleichterung, direkt in die Playoffs zu kommen, so gut platziert und selber eigentlich schon top, ja.
Und ich möchte die Hörerinnen und Hörer nochmal zurücknehmen zu eben jenem angesprochenen 26. Oktober, als es für den HCP sportlich schon nicht so lief, wie man das sich dann vielleicht nach auch dem fulminanten Saisonstart erwartet hätte, als Luciano Basile schon ein klein wenig angezählt war oder zumindest in den Medien kolportiert wurde, dass es vielleicht nicht mehr ganz geht. Und dann kommt Raimo Helminen daher und der HCP fängt langsam an, einen Lauf zu entwickeln. Was war das der klassische Trainereffekt, den man fast egal in welchem Teamsport immer wieder sieht, oder gab es tatsächlich auch andere Gründe, warum das Werk, wie man auf gut Österreichisch sagt, auf einmal gepasst hat?
Also, weil auch bei den 10 Spielen, was wir verloren haben, nicht, da hintereinander, es hat nie viel gefallen. Wir sind nie total angeschossen geworden. Es hat einfach einen frischen Wind gebraucht, oder ein frischer Wind hat gefallen, und den haben wir da, hat er einmal gebracht. Und ja, eben zur selben Zeit haben wir dann auch 2 neue Spieler gekriegt. Die haben wir sicher auch ihres beigetragen und dann hat der Zugang kein Rollen und dann haben wir auch kein Bringen.
Es geht mit dem Sweep in die Offseason viel zu früh, natürlich für jede Eishockey-Mannschaft, die im Viertelfinale oder sogar noch früher ausscheidet. Wie sieht so eine, auch wenn man es nie über den Kamm scheren kann, aber wie sieht so eine durchschnittliche Offseason im Leben des Raphael Andergassen aus? Was sind so Dinge, mit denen du versuchst, auch vom Eishockey wegzukommen?
Ja, also praktisch, ich bin Verkaltern, ein kleines Dorf in der Nähe von Bozen. Im Sommer wohne ich eben zusammen und dann bin ich praktisch Anfang April bin ich zusammen zurückgezogen und dann gleich angefangen arbeiten wieder zusammen. Und ja, und dann so könnt ihr wieder ausschalten.
Eventuell hat man ein Kollege aus Kaltern, den du seit Kindestagen auch kennst, erzählt, dass man mit Raphael Andergassen nie übers Fischen reden sollte, weil ansonsten wird es eine abendfüllende Konversation, beziehungsweise eine, die viel zu lange für eine Podcast-Episode wäre. Wie kam es zu dieser großen Passion und warum ist das für dich auch vielleicht genauso so etwas, um mal vom Eishockey wegzukommen?
Ja, Fischen ist mittlerweile nicht mehr ein Hobby, sondern eine Sucht, ein bisschen. Ja, Der Opa von mir und von meinem Bruder ist Fischer, hat sein Leben lang gefischt, hat ein Boot auf dem Kaltwasser gehabt und Sally ist jetzt mittlerweile das von mir und von meinem Bruder. Und ja, er hat uns praktisch die Passion übergeben, hat uns als Kinder mitgenommen und es hat bis jetzt nicht aufgehört.
Was mich immer fasziniert ist, womit sich Profisportler und Topathleten dann tatsächlich auch die Zeit vertreiben und wo es sie diesbezüglich hin verschlägt. Und jetzt ergibt es natürlich Sinn, dass man in einem Schlägersport wie Eishockey dann über kurz oder lang vielleicht bei einem anderen Schlägersport wie Golf landet und sich dort natürlich auch entsprechend Dinge mitnimmt, die man dann vielleicht im anderen Schlägersport wieder brauchen kann oder dort was lernt, was man mental auf andere Art und Weise dann im anderen Sport mit einsetzen kann. Was vom Fischer-Dasein, was vom Fischen kann man sich mitnehmen, dass einem zum Beispiel auf der Eisfläche behilflich sein kann? Gibt es überhaupt Überschneidungen?
Ja, ich glaube, ganz wenig. Wenn, glaube ich, Geduld. Ja, Geduld in gewissen Momenten, was man eigentlich allem braucht im ganzen Leben, glaube ich, nicht allein im Sport. Aber sonst sehe ich nicht. Ja, es gibt vielleicht Übereinschneidungen, aber ich tue es jetzt nicht wegen seinem weiß man, ob man anderen hilft oder umgekehrt. Deswegen ist es einfach eine Passion.
Aber weil du gerade die Geduld auch ansprichst, gerade jetzt als Inhaber des Kapitänsamts und gerade in solchen Findungsphasen einer Mannschaft, gerade in der Saisonvorbereitung, in der frühen Meisterschaftsphase. Wie wichtig ist die Tugend Geduld im Eishockeysport?
Ja, ich glaube sehr. Für jeden Spieler, angehört bei den Spielern, über die Betreuer, Physiotherapeuten, bis hin zu den Trainer. Bei den Trainer dann wahrscheinlich am meisten. Ja.
Und weil du den Trainer auch ansprichst, der ist in der Offseason auch neu bestimmt worden beim HCP. Das ist eben nicht mehr Raimo Helminen. Das ist ein Mann, der für viele Österreicherinnen und Österreicher, die natürlich vornehmlich diesen Podcast auch hören, mit Stefan Mayer, jemand, der ein großer Name im Südtiroler Eishockey ist. Hierzulande vielleicht noch nicht ganz so. Das wird sich möglicherweise beginnend mit kommenden Samstag auch tatsächlich ändern. Wie würdest du Stefan Mayer und sein Wirken als Trainer beschreiben?
Ich und Stefan das erste Mal schon gehabt in der Nationalmannschaft. Ja, wie will ich beschreiben? Wie sagt man?
Du darfst es auch im breitesten Südtiroler Dialekt machen. Die Österreicherinnen und Österreicher sollen sich gefälligst dahinter klemmen und ja, das verstehen lernen.
Wie sagt man? Sehr, sehr passioniert und er lebt im Sport, heißt Sigmund, er ist mit Herz und Seele dabei, leidenschaftlich, so dass ich ihn beschreiben, auch wie er coacht.
Leidenschaftlich, vielleicht nicht immer etwas, mit dem man zumindest den frühen Philipp Horsky in Verbindung gebracht hätte, zumindest nicht, was die jetzt Außenwirkung anbelangt, nachdem er oft sehr, sehr überlegt und auch stoisch war. Aber das jemand, an dem sich vor allem viele aus dem Wiener Bereich, an den sie sich auch noch erinnern können, der hat die letzten Jahre sehr, sehr viel Erfahrung in Schweden, auch im Nachwuchshockey, gesammelt und ist jetzt zum HCP gekommen. Soweit du das beurteilen kannst, wie funktioniert diese Südtiroler österreichische Achse auf der Kommandobrücke des HCP mit Stefan Mayer und mit Phil Horsky?
Was wir jetzt so mitkriegen von außen, sehr harmonisch, glaube ich, sie ergänzen sich ziemlich gut. Was man so mitkriegt.
Bin sehr gespannt, wie das dann auch in der Interaktion auf der Bank ablaufen wird. Hab mich natürlich auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ein klein wenig mit Kollegen unterhalten. Nämlich der eine, der mir erzählt hat, dass Fischen die große Passion ist, kennst du natürlich, wird auch am kommenden Samstag als Puls24 Eishockey-Experte wirken mit Anton Bernhard. ein Jugendfreund. Dementsprechend, ja, bin ich sehr gespannt, wie das dann auch sein wird, wenn er dir auf die Kufen blickt. Aber du bist ja nicht der erste Vertreter des ACP, der an dieser Stelle Rede und Antwort stehen muss, stehen darf. Hoffentlich, nämlich Daniel Klierer hat letztes Jahr die Latte in puncto Unterhaltsamkeit und dergleichen, beziehungsweise Unterhaltung auch schon sehr hochgelegt. Und dann habe ich dann natürlich auch gefragt, was gibt's denn so über Raphael Andergassen zu erzählen, was dich vielleicht beschäftigt, was vielleicht auch die eine oder andere Person da draußen interessieren könnte. Dann hat man Folgendes zukommen lassen. Wir hören mal ganz kurz rein bei Daniel Klierer.
Ja, der Raffi war eigentlich immer recht ein feiner und gemütlicher Zimmerkollege und ein Busnachbar. Aber seit letztes Jahr hat ihm die Freundin, die Efi, ein paar Kopfhörer geschenkt und mit seitdem ist eigentlich die Beziehung ein bisschen in Krise geraten, weil er hat wirklich jeder freie Sekunde den Kopfhörer auf, schaltet YouTube hin und schaut seine Fischer-Videos. Und dann sind wir und auch die anderen, was in seiner Nähe sein, im Bus schon ein bisschen zu leiden, weil mit dem Raffi kann man eigentlich so gut wie gar nicht mehr reden. Also vielleicht, wenn er das hört, vielleicht stellt er sich einmal die Frage, ob er vielleicht auch ein bisschen was ändern kann.
Das ist ja gut, dass er leicht so ernst sein kann.
Ist natürlich gemein, dich jetzt so öffentlich damit zu konfrontieren, aber du kannst ihm natürlich jetzt auch öffentlich antworten.
Also, mich wundert es, dass er das gesagt hat, ohne zu lachen. So lange reden, ohne zu lachen. Ne? Aber, ja. Es war gut, aber es war gut.
Darf man da das Versprechen abnötigen, dass du dich jetzt mehr um Daniel Klierer kümmerst? Er hört sich ein klein wenig vernachlässigt an.
Ja. Eben, ich hab's auch nicht gewusst, aber eben, man muss halt, man darf nicht einmal Millionen sagen, man kann schon reden mit den Leuten, ne? Aber ich habe nicht gewusst, dass er so bedürftig ist, deswegen. Aber ich gehe später zu ihm, ich bin heute um 7:30 bei ihm eingeladen, dann werde ich ein ausführliches Gespräch mit ihm führen und das werden wir klären.
Das ist gut so, schön, dass Unibet Hockey O'Clock die Leute auch tatsächlich zusammenbringt. In diesem Sinne möchte ich es aber auch versuchen, noch, wenn wir auf die Zielgerade dieses Gesprächs einbiegen, ein klein wenig seriöser zu halten, gerade wenn du dich um Leute wie Daniel Klierer auch kümmerst, auch das fällt ja bis zum gewissen Grad, je nachdem, wie man es interpretiert, in die Job Description eines Kapitäns. Du wurdest vom HCP als solcher bestimmt und du trittst damit in riesige Fußstapfen, denn die Kapitäne der letzten Jahre, ob das jetzt Armin Hofer war oder der große auch Armin Helfer, die haben schon große auch Fußstapfen hinterlassen. Mit wie viel Demut nimmt man dann auch dieses C auf der Brust an, wenn man weiß, was es für große Vorgänger gab?
Ja, das ist eine Riesenehre und ich fühle mich allem noch geschmeichelt und eigentlich allem noch nicht ganz realisiert. Aber bis zum Schluss eben ist die Mannschaft das, was zählt. Und zu spielen ist allem. Auf Neues ist Leistung zu bringen und ich bin und bleibe ich selber und ja, ich sehe es auch so.
Und weil wir es gerade von Armin Helfer hatten, dem langjährigen Kapitän auch des ACP, dessen Nummer wurde im Sommer beziehungsweise in der Vorbereitung unter das Hallendach gezogen. Jetzt hatten wir beim Saisonauftakt in Salzburg zwischen Red Bull Salzburg und den Spuse Vienna Capitals auch die Ehre, bei so einem Number Retirement beizuwohnen. Dort ist die 15 von Manuel Latusa hochgezogen worden. Am kommenden Freitag wird in Wien die 4 von Phil Lakos retired und im Pustertal wird jetzt die 62 von Armin Helfer nicht mehr vergeben. Wie ging's dir an diesem Abend, wie ging es dir, als es auf einmal hieß, diese Nummer wird nie wieder vergeben?
Ich glaube, er hat sich zu 100% verdient. Die Persönlichkeit, was er ist, das, was er geleistet hat. Wie er die Stadt vertreten nach außen hin. Eben. Also das Gesamtpaket bei ihm stimmt auch einfach, dass er sich das so viel verdient hat. Und eben, wie gesagt, er ist nicht leid, mein Kapitän gewesen für ein paar Jahre und Mitspieler, sondern ist auch ein guter Kollege oder halt ein richtig guter Freund geworden. Deswegen hat mir der Armin Hofer und dann die Ehre gehabt, ihm das Leibele auf Eis zu bringen. Und selbst war ich auch ziemlich geehrt.
Holt man sich da dann auch Tipps oder wirst du, wenn du vielleicht mal nicht unbedingt weiter weißt, was Kabinenmanagement anbelangt oder vielleicht auch die Stimmungsökonomie, ist es dann jemand, der Anlaufstelle Nummer 1 ist oder 1b oder dergleichen, wenn es darum geht, Tipps einzuholen?
Es ist, glaube ich, man kann sich halt mit einem oder anderen Tipp holen, logisch in so einer Position, aber ich glaube, so wie wir es laufen oder wie es generell allem gelaufen ist, bei uns ist das, es entscheidet nicht allem an und wir haben praktisch auch früher, wir haben eine Leadership-Gruppe, nicht, wo eventuell Sachen diskutiert werden, zusammen mit den Trainer oder allein unter uns, was wir können den Trainer fragen. Verschiedenste Sachen, deswegen einer allein entscheidet nie, es geht, wie gesagt, wie der vorgesagt hat, allem um der Mannschaft.
Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich, was die Geschichte des Südtiroler Eishockeys anbelangt, nicht immer zu 100% firm. Habe schon versucht, sehr, sehr viel auch aufzuholen und zu lernen. Und da gibt es auch ein wunderbares Buch, das vom Pressesprecher der Vereins-Ikone abseits des Eises, Patzer Kirchler, auch verfasst worden ist. Pustertaler Wölfe, Emotionen entlang der Riens, ein wunderbares Kompendium, das im gut sortierten Fachhandel erworben werden kann, beziehungsweise auch online gekauft werden kann, über den HCP. Und ausgehend davon habe ich mich auch gefragt und ein wenig mit Geografie beschäftigt, wie es jemand aus Kaltern dann nach Bruneck verschlägt. Das sind gute 100 Kilometer, beziehungsweise 1,5 Stunden, die man von Kaltern nach Bruneck braucht, und nachdem das ja wahrscheinlich nicht anders ist als in Österreich, wo sich gegenüberliegende Täler teilweise diametral voneinander unterscheiden oder auch abgrenzen wollen, was zeichnet jemand aus Kaltern aus und was ist vielleicht was originär pustertalerisches?
Das ist schwierig.
Es sind die fiesen Fragen hier, das weiß ich schon.
Ja, Kaltern, überrascht so generell sind mehr Weintrinker und im Pustertal Biertrinker.
Siehst du, das ist ein Anhaltspunkt, der dann eine Alkoholikernation wie den Österreichern erklärst du schon sehr viel in sehr wenigen Worten. Nachdem es die Premiere für den HCP auf Puls 24 in dieser Saison sein wird mit dem Duell gegen die Blackwings Linz und vielleicht auch einige den HCP nicht in der Gesamtheit verfolgt haben, nachdem es letztes Jahr nur die eine Derby-Übertragung gegen den HC Bolzano gegeben hat, welcher Spieler, und ich weiß schon, Name-Dropping ist immer schwierig, aber welcher Spieler könnte Zuseherinnen und Zusehern früher als nicht ins Auge stechen? Außer Raphael Andergassen, ist klar.
Bei uns ist sicher der Olivier Archambault, was auf dem Eis seine Stocktechnik, seine Übersicht, die Pässe, seine Augenweide, und ich glaube, das fällt am meisten auf bei den Zuschauern und ist dementsprechend auch Publikumsliebling, glaube ich.
Bin ich sehr gespannt, das auch rauszufinden. Olivier Archambault, also ein Name, den wir uns merken werden. Wenn du jetzt den Blick ein klein wenig weiter wirfst, und wir haben eingangs auch schon darüber gesprochen, wie sich das erste Jahr vom zweiten Jahr auch unterscheidet, und die Buchmacherinnen und Buchmacher von Unibet, die haben natürlich für alle 13 Eishockey-League-Mannschaften auch Quotenprognosen für den Meistertitel erfasst. Der ist für den HC Pustertal mit 1:51 vielleicht eher nur mit Außenseiter-Chancen jetzt einmal geprägt. Aber wenn du schlicht und ergreifend auf die Ziele des Vereins blickst, was oder wie soll dieser nächste Schritt auch in der Eishockey League aussehen? Oder anders gefragt, was muss passieren, dass du am Ende der Saison sagst, es war ein gutes Jahr für den HC Pustertal?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, letztes Jahr, für den ersten Jahr, war eigentlich richtig gut. Über die Erwartungen, glaube ich, direkt als Fünfter in die Playoffs. Und das Schwierige eben heuer wird sein, das zu toppen. Und ja, es wird eben die Schwierigkeit sein und soll das Ziel sein. Und danach eben einmal drin in die Playoffs, da wissen wir alle, kann alles passieren.
Ich kann mir kein besseres Schlusswort vorstellen. Ich freue mich sehr, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Drück die Daumen, dass es auch mit dieser Zielvorgabe klappt und freue mich sehr am Samstag ab 19.05 Uhr auf Puls 24 HCP gegen die Black Wings Linz gemeinsam mit Anton Bernhard begleiten zu dürfen. Raphael Andergassen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Dankeschön. Servus.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey.